scheinbar faule Vögel, die suchen erstmal, ob sie irgendwo schon ein altes Nest finden. Und das haben sie dann in unserer Ferienwohnung getan, und zwar durch ein schräges Fenster in das Schlafzimmer rein. Und da haben die sich erstmal richtig ausgetobt und haben alles zugeschissen, und danach sind sie wieder rausgeflogen. Und das war sehr, sehr spannend. Vor einem Tag zuvor hat unser Sohn alles vollgekotzt. Wir hatten es gerade frisch gewaschen, wieder bezogen, und dann kamen die Vögel. Und so fing dann der Urlaub schon richtig geil an, ne? Der Wäschetrockner war auch noch kaputt, also dementsprechend war es gar nicht so leicht, das bis zum Abend wieder trocken zu kriegen. Ja, einfach nur als kleines Anekdötchen, wie einem das auch mit Vögeln passieren kann. Aber die scheinen noch gelebt zu haben, die haben dann am anderen Haus gegenüber dann hinter irgendwie ein Nest gebaut. Ja, zu einem eigentlichen Thema. Am Mittwoch war wieder Gerd-Abend. Also Gerd heißt, was heißt Gerd? Gemeinde? Gemeindetechnisch extrem relevante Diskussion und Abend, also Diskussionsabend. Also manche sagen Gerda wegen Abend und manche sagen Gerd, weil damit es allgemeiner ist. Und momentan sind wir an einem Punkt, also ich war längere Zeit nicht da, war jetzt mal wieder dabei, und wir sind an einem Punkt, wo es um Kleingruppenarbeit geht und wie die bei uns in der Gemeinde aussehen könnte, also Hauskreise und so, was man dort machen könnte, was man vielleicht für Tipps geben könnte, was aber auch, was wertvoll sein soll, was vielleicht ein Standard sein sollte, was vielleicht definiert werden sollte, weil es so wichtig ist als ein Wert, den wir haben, wo wir sagen, das ist ein Wert, dem wir nachfolgen wollen, und was ist halt wertvoll in Hauskreisen. Und das ist also sehr spannend. Ich möchte euch wirklich Mut machen, dort mit auch mal vorbeizukommen, mitzudiskutieren, weil wir versuchen ja als Gemeinde gemeinsam irgendwie unsere Richtung zu finden in diesen Themen und auch gemeinsam Schritte zu gehen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, wenn es halt nicht nur ein paar Leute sind, sondern wenn es halt wirklich auch von der breiten Masse mitgetragen und mitgedacht wird. Zumindest wurde dort ein Satz gesagt, den ich sehr, sehr, der bei mir hängen geblieben ist. Es ging darum, dass eine Sache, die war uns wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen Gott um seiner selbst willen begegnen. Wir wollen Gott um seiner selbst willen anbeten. Also oft ist es ja so, dass man zu Gott kommt, weil man irgendwas will. Also bei mir ist es halt schon öfters so, also häufig, dass ich einfach mit irgendeinem Anliegen zu ihm komme, aber das eigentliche Anliegen nicht ist, Zeit mit ihm zu verbringen, auf ihn zu schauen, sondern mit irgendwas anderem. Ich will eine Predigt vorbereiten oder ich habe da eine Bitte oder ich will ihm für irgendwas danken und so, aber um seiner selbst willen ist noch was anderes. Wisst ihr, was ich meine? Und das fand ich einen sehr wichtigen Punkt, oder fanden wir auch einen sehr wichtigen Punkt, dass im Hauskreis Zeit sein sollte, auch Gott um seiner selbst willen anzubeten, ihm zu begegnen. Und ich habe darüber nachgedacht, und ich denke über diesen Punkt nicht nur seit Mittwoch nach, sondern schon länger. Ich beschäftige mich seit mehreren Monaten so viel mit Mystik. Also Mystik, also Mystizismus, so kontemplatives Zeug, Kontemplation, Mönchszeug. Also das ist eigentlich auch genau sowas. So Gott, also sich so auf Gott ausrichten, Gott in der Stille suchen, Gott suchen im Gebet, also alles wegzubringen, sodass man wirklich Gott um seiner selbst willen sucht. Also eigentlich genau dieses Thema. Da gibt es auch geistliche Übungen, die man macht, da habe ich mich mit beschäftigt, so Sachen wie Herzensgebet, solche Dinge, das sind so Themen, die mich einfach da interessieren, weil ich halt Gott begegnen will um seiner selbst willen, weil ich ihn suchen will. Und dabei ist mir ein Satz eingefallen, den mal ein Pastor aus Halfa gesagt hat oder niedergeschrieben hat, den fand ich unglaublich, der hat mich getroffen wie ein Blitz. Und zwar sagt er, Ziel aller geistlichen Übungen, aller geistlichen Übungen, kann nur die Erfüllung des Doppelgebots der Liebe sein. Also egal, ob du einen Gottesdienst machst, egal, ob du Lieder singst, egal, ob du betest, egal, ob du irgendwie Lectio Divina machst oder ob du irgendwie ein Herzensgebet machst, egal, alles, was du an geistlichen Übungen machst, kann eigentlich nur zum Ziel haben, dieses Doppelgebot der Liebe zu erfüllen. Also Jesus hat ja mal so ein Doppel... Also Ich lese das gleich vor, was das ist. Also machen wir es direkt. Doppelgebot der Liebe. Markus 12, Vers 28 bis 34. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, die ihnen zugehört hatten, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Das ist dieses Doppelgebot der Liebe. Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all seinen Kräften und den Nächsten wie sich selbst. Und ich glaube, alle geistlichen Übungen, jede Kontemplation, jeder Hauskreis, jeder Gottesdienst muss sich auch daran messen lassen. Und deshalb würde ich da heute mal gerne drüber predigen, weil, ehrlich gesagt, Jesus fasst ja, an einer anderen Stelle wird gesagt, wer das erfüllt, der erfüllt das Gesetz und die Propheten. Das heißt, wenn du dieses schaffst, das umsetzt, dann hast du alles geschafft. So. An einer Stelle sagt er, wenn du das nur begriffen hast, dann bist du dem Reich Gottes nahe. Also, das ist schon sehr eng alles reduziert auf zwei Sätze und ich muss sagen, mich erschlägt das immer. Ich finde das als nicht schaffbar. Ich muss schlucken, jedes Mal, wenn ich das lese. Ich weiß nicht, geht es dir vielleicht auch so, dass wenn du das liest, dass du wirklich da mit so einem Kloß im Hals sitzt und denkst, wie soll das gehen? Also, vielleicht kann ich heute das so ein bisschen runterbrechen, ein paar Tipps geben. Ich kriege das definitiv nicht irgendwie aufgedröselt, weil da kannst du so viel drüber predigen, weil da halt so viel drin steckt. Aber ich würde halt gerne mal vielleicht da Impulse setzen. Und vieles wirst du vielleicht schon mal gehört haben, dann ist es eine Erinnerung. Ach, da war doch noch was. Also wenigstens das wünsche ich mir. Eigentlich, obwohl das ja zwei Gebote sind, sind es eigentlich drei Gebote. Liebe Gott, das erste. Liebe deinen Nächsten, aber wie dich selbst, wie du dich selbst liebst. Also du sollst auch dich selbst lieben. Und wie gesagt, zu den drei Punkten würde ich gerne mal ein paar Gedanken bringen. Und das ist sicherlich nicht erschöpfend, auch deshalb schon nicht, weil ich in einigen Punkten auch nicht der unglaubliche Profi bin. Aber einfach das, was mir da der Herr so gesagt hat, würde ich gerne weitergeben. Also, erste Ding, liebe Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Das Erste, wo ich immer anfange zu schlucken, ist doch die Befehlsform. Liebe Gott. Das ist so, wenn ich dir sage, liebe mich. Ausrufezeichen. Imperativ. Befehlsform. Das geht doch nicht, oder? Du kannst doch nicht sagen, liebe mich, und der andere sagt dann, fertig. Das ist nicht einfach machbar. Da muss ich immer an diese Snickers-Werbung denken. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Freitag kannten die einige, wo dieser Typ mit der kahlen Stirn vorm Spiegel steht, so Haarwuchsmittel drauf reibt und dann so sich so richtig konzentriert und irgendwann macht das so, bing, kommt da ein Haar raus. Kennt ihr das? Also total geile Werbung. Gebt mal einen Snickers und Haarwuchs und dann findet ihr das. Und dann streckt er sich wieder an. So, und dann irgendwann ist dann Snickers, wenn es mal wieder länger dauert, weil er immer nur so ein Haar oben raussprießt. Und er endet dann hinterher mit einem Haar auf dem Kopf und hier so eine zu ein Augenbraue. Also, aber dieses jemanden lieben zu sollen, das fällt mir total schwer. Das geht doch nicht. Du kannst doch keine Gefühle erzwingen, oder? Du kannst doch keine Gefühle erzwingen. Also vielleicht ist das eine Offenbarung für einen Stalker. Nein, das geht eigentlich erstmal nicht. Also wenn hier ein Stalker sitzt, also, du kannst keine Gefühle erzwingen. Aber dann frage ich mich, wieso diese Aufforderung? Und wenn wenn jetzt da auch noch steht, mit Herz, mit Seele, mit Gemüt. Luther, für den bedeutet das Wort Gemüt, wenn wir schon in der Luther-Übersetzung sind, das ist übrigens auch die Luther, das ist nicht nur das Gefühl, sondern es umfasst mehr. Es umfasst auch den Verstand, Vernunft, Gesinnung, Willen, Verlangen, Streben. Das ist Gemüt. Boah, das klingt doch noch wie eine Steigerung, oder? Du sollst nicht nur lieben, sondern mit all diesen Dingen. Liebe Gott extrem. Liebe ihn extrem krass. Liebe Gott mit allem, was dich ausmacht. Das macht's nicht leichter. Aber gleichzeitig glaube ich, dass diese Punkte, die hier aufgeführt werden, mögliche Hinweise sind, wie wir das vielleicht doch schaffen können. Wie wir es vielleicht doch beeinflussen können. Also, picken wir mal ein paar Sachen davon raus. Liebe Gott mit Verstand, Vernunft und Willen. Okay, also Verstand, Vernunft und Willen kann man beeinflussen. Also ich kann mich zum Beispiel entscheiden mit meinem Verstand, mit meinem Willen, ich möchte jemanden lieben. Also erstmal die Entscheidung zu treffen. Ich kann mit Vernunft sagen, es ist gut, jemanden, also Gott zu lieben. Jesus sagt zum Beispiel mal, an Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und mit meinem Verstand und mit meinem Willen kann ich sagen, okay, wenn das ein Zeichen ist, dass ich Jesus liebe, dann kann ich seine Gebote halten. Weil das ist jemand, der Jesus liebt. Und das geht mit Verstand und mit Willen. Andere Sachen, Seele, Verlangen, Triebe, das ist schon schwieriger. Aber haben wir ja alle, ne? Also, nur um das klarzustellen, Triebe sind etwas von Gott Gegebenes. Auch wenn die so komisch rüberkommen und auch wenn die protestantische Theologie das gerne mal versucht hat, oder auch schon die Katholiken, also das wurde ewig eigentlich schon im Christentum, versucht, so unter den Tisch zu kehren und als was Böses und so, weil nur der Geist und der Verstand und die Ruhe und die Logik und so. Aber Gott schenkt alles, was in dir drin ist, so Seele, Triebe, das hat Gott gegeben. Ne? Also auch den Trieb nach Sexualität hat Gott gegeben. Ich glaube, wenn auch den Trieb nach Freude, nach Berauschtsein, also du musst dir das so vorstellen, das hat Storch mal gesagt, das haben schon viele gesagt, der Teufel kann nicht selbst machen. Der Teufel kann nur Dinge imitieren. Wenn der Teufel dir also etwas gibt, was dich berauscht, was diesen Trieb erfüllt, dann muss es etwas Echtes geben. Und das hat Gott gebaut. Gott hat den Trieb gemacht und hat eigentlich auch eine göttliche, heilige Antwort darauf gegeben. Der hat dich im Ganzen so geschaffen. Und die Frage ist jetzt nicht, ist der Trieb gut oder schlecht, sondern die Frage ist, wie stillst du ihn? Was tust du? Also zum Beispiel den Willen nach Frieden im Herzen. Den hat jeder, also spätestens wenn er mal richtig Unfrieden im Herzen hat, wenn er unter Stress steht, wenn er irgendwie nicht mehr klarkommt, Frieden will man haben. Wie stillst du das? Das Angebot Gottes ist, komm in seine Gegenwart und erlebe sofort Frieden und Ruhe, der größer ist als alle Vernunft. Oder du kommst nach Hause, bist total voller Unfrieden, willst endlich mal Ruhe im Kopf und im Herzen haben und was machst du? Ballerst dir die Birne zu, trinkst dir ein Bierchen und noch eins und schon wird so schön watte und weich. Das ist so Frieden auf perverse Art. Der Trieb wird irgendwie oberflächlich damit auch gestillt, aber das ist so die Antwort, die nicht so göttlich ist. Irgendwie, ja, das gilt auch für Freude haben. Will man Freude irgendwie in der Gegenwart Gottes verbringen oder geht man ins Freudenhaus? Entschuldigung, dieses Wortspiel, aber wisst ihr, das ist, wie stillst du deine Triebe? Und wenn du die auf eine göttliche Art und Weise, wenn du die annimmst und auf eine göttliche Art und Weise stillst, dann ist das Anbetung. Dann ist das seine Gebote folgen, dann ist das Liebe und das ist eine Sache, das kannst du beeinflussen. Dann, liebe Gott, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem Streben, wofür setzt du deine letzte Zeit ein? Oder allgemein deine Zeit? Wofür setzt du dein Geld ein? Wenn am Ende des Monats noch Geld über ist, was machst du damit? Tust du es auf die hohe Bank? Wegen der Angst, dass irgendwas passieren könnte? Steckst du es in ein Auto rein, weil du Autos magst? Ich weiß nicht, wo setzt du deine Kraft ein? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus, und seiner Gerechtigkeit. Also Bill Heibels hat mal gesagt, die Ortsgemeinde, also die Gemeinde vor Ort, damit meint er damit, die Gemeinde ist so wichtig, die ist die letzte Hoffnung für diese Welt überhaupt. Also ist es nur gut, dass wir alle Kraft und Energie und Zeit, die wir überhaben, da reinstecken. Weil es die letzte Hoffnung für diese Welt ist. Also damit meint er den Leib Christi vor Ort. Also er meint jetzt nicht genau seine Gemeinde, sondern die Gemeinde hier vor Ort, diese Familie. Wem gehört deine Kraft? Und das ist schon ganz nah dran an der Sache, liebe Gott, mit deinem Herzen. Was bestimmt dein Leben? Daran, wo du dein Mund übergeht, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Worauf liegt dein Fokus? Woran denkst du, wenn du morgens aufstehst als erstes? Woran denkst du, wenn du abends ins Bett gehst? Was ist das, wo sich deine Gedanken drum drehen? Das ist das, wo dein Herz dran hängt. Ist das Gott oder ist das irgendwas anderes? Unser Herz soll brennen für Gott. Unser Herz soll an Gott hängen. Viele von diesen Punkten, nicht alle, aber viele von diesen Punkten sind ganz bewusst steuerbar. Und die anderen Punkte, die hängen ja alle zusammen. Wenn du viel Kraft und Energie in etwas reinlegst, bewusst, wenn du deinen Willen drauf auslegst, deinen Fokus drauf auslegst, dann wird auch dein Herz sich dran hängen. Dann wirst du beginnen, Dinge zu lieben. Ein Beispiel, das hinkt. Beispiele hinken im Zusammenhang mit Gott immer. Aber was liebt der Deutsche am meisten? Man sagt immer, das liebste Kind des Deutschen ist das Auto. Wohl? Also ihr Frauen stellt euch das gleiche Beispiel mit Schuhen vor, okay? Männer Auto, Frauen Schuhe? Oder was kann man sonst nehmen? Jetzt guckt ihr mich alle so an, als wenn das nicht so wäre. Wir nehmen jetzt mal Auto und du setzt das ein, was du richtig toll findest. Okay? Apple-Besitzer können ihr Apple-Produkt einsetzen, okay? Wie beginnt die Liebe zu einem Auto? Also mein Sohn mag Autos noch nicht. Er sitzt da immer eingesperrt im Maxi-Cosi drin. Also irgendwie, er ist jetzt noch nicht so der Autotyp. Ne? Aber irgendwann wird er bestimmt auch, wie der typische Deutsche, auf Autos stehen. Wie passiert das? Wo beginnt die Liebe? Also als erstes siehst du so ein Ding und findest ein Auto total schön, weil es gut aussieht oder weil es irgendwie BMW heißt oder Audi oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und es entsteht so ein Trieb. Du setzt Energie rein, du gehst arbeiten, du verdienst es dir, du kaufst es. So, jetzt putzt du das Ding wöchentlich, wie der Deutsche das macht samstags, weil Auto putzt. Ich übertreibe das ein bisschen, also bei euch ist das nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So, du putzt das Ding, du pflegst es, du hätschelst, Luftdruck überprüfen, nur nicht zu wenig. Polieren, wenn dir eine Möwe drauf geschissen hat. Sowas. Immer schön sauber halten. Du setzt Energie rein. Dann ist es kaputt. Oh, wie schrecklich, mein Auto ist kaputt. Oh, wie soll ich es zahlen? Das tut weh, weil es zieht am Geldbeutel und so. Und merkt ihr, man beginnt, wenn man das dann auch noch mag, wenn es kein Nutzauto ist, sondern wenn es so ein Auto ist, was man sich mal, das wollte ich immer schon mal haben. Also es gibt so Autos, da kommt man von A nach B, es gibt Autos, wo man sagt, das ist ein wirklich schönes Auto. Da freut man sich, wenn man einsteigt. So, und also Frauen haben das mit Twingos. Oh, der schöne Scheinwerfer, diese Twingo-Augen, wisst ihr? Da habe ich euch. Wisst ihr, was ich meine? Und irgendwann beginnt man so ein Ding vielleicht auch zu lieben. Man gibt ihm Namen, man trauert, wenn es in die Schrottpresse wandert. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nur ein Beispiel, wie du selbst steuern kannst, was du liebst. Und bei Gott ist es im Endeffekt ähnlich. Du kannst es mitsteuern. Natürlich hinkt das Beispiel. Wir können beeinflussen, Gott zu lieben. Zusammenfassen möchte ich den Punkt, dass die Bibel hier sagt, liebe Gott, suche Gott in allem, was du tust. Suche Gott in jedem Moment. Und versuche, dein Leben so auf ihn auszurichten, dass du ihn nicht nur in deinem Leben verherrlichst, sondern dass du ihn mit deinem Leben verherrlichst, also mit allem, was du bist. Das heißt das. Der zweite Punkt. Liebe dich selbst. Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst lieben sollst. Ich fange mit dem sich selbst lieben an, weil das eine Grundlage für das Nächstenliebe-Ding ist. Das meint nicht so eine Selbstverliebtheit, Narzissmus, so ein Ding, wie man das manchmal so im Fernsehen bei Talkshows sieht. So Playboy 51, boah, bin ich ein geiler Typ. So, das meine ich jetzt nicht. Ne? Also ich meine, Liebe dich selbst heißt, dass du dich erkennst, wie du bist, dich so annimmst, wie du bist und Gott dann dafür dankst, wie er dich gemacht hat. Das ist sich selbst lieben. Sich so annehmen, wie Gott einen gemacht hat und ihm dafür danken. Die meisten Menschen haben damit ein Problem. Die meisten Menschen haben damit ein Problem, obwohl es wirklich was Wichtiges ist. Wenn du dich selbst so liebst, wie ich das beschreibe, wenn du dich selbst so anerkennst, dann stehst du fest im Sattel. Du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst, du weißt, was du nicht kannst und dann wird dich die Welt nicht einfach so wie so eine Fahne im Wind hin und her blasen können. Es ist wichtig, sich selbst zu akzeptieren. Es ist wichtig, sich selbst zu lieben. Es ist wichtig, mit sich klarzukommen. Dann kannst du auch durch wirklich große Tiefen gehen. Guckt euch David an. David hat eigentlich gut angefangen. Er ist König, also erstmal ist er Ziegenhirt oder Schafshirte. Und dann wird er zum Goliath-Killer. Und dann erst Bären, Löwen, dann Goliath, dann König. Also schon eine Steigerung, ne? Macht das eigentlich alles ganz gut. Dann hat er so ein kleines Problem mit doofen Gedanken, setzt die in die Tat um, Ehebruch, Mord, nicht nur irgendwie so ein bisschen Mord, so im Affekt klatscht, sondern eher so heimtückischer Mord. Also eher so richtigen Intrigen spinnen, um dann irgendwie den Typen mit der Frau, mit der er dann den loszuwerden. So. Das ist schon ziemlich ätzend. Aber gleichzeitig schafft er es, Buße zu tun, zu Gott zu gehen, zu erkennen, dass er Mist gemacht hat und auch Lack zu bekommen. Aber unterm Strich ist er einer von wenigen Menschen, die Freund Gottes genannt werden in der Bibel. Und das ist doch einmal, damit möchte ich auch enden wollen, dass man sagt, Ferry ist ein Freund Gottes. So. Also der hat das schon gut hingekriegt. Und ich glaube, dass er das nur hingekriegt hat dadurch, dass er wusste, wer er ist. Dass ihn diese ganzen Sachen, die Flucht auch vor seinem Vorgänger, dass diese Sachen ihn nicht aus der Bahn geworfen haben. Es ist wichtig, dass wir uns selbst annehmen. Es ist wichtig, dass wir uns so erkennen. Und die meisten Menschen, wie ich gerade sagte, haben damit ein Problem. Gerade mit Selbstannahme. Sich zu akzeptieren. Viele haben Minderwertigkeitskomplexe. Viele sehen sich total hässlich. Das geht so weit, dass die Selbstwahrnehmung total verzerrt wird. Es gibt Menschen, die sind so hungerdürr, dass Ärzte sagen würden, du stirbst fast, iss endlich was. Und die finden sich immer noch zu fett. Und dann kommen die auch noch zu mir und erzählen mir das. Ha, den möchte ich das Maul stopfen. Mit Kuchen. Also, ihr wisst, was ich meine. Also das ist nur ein Beispiel. Das ist, der Teufel knechtet die Menschheit, indem er die Werte Gottes nimmt und dreht sie um. Er verwirrt sie, er pervertiert sie. Unsere Werte sind total verwirrt und dadurch resultieren falsche Vorbilder. Guckt euch das doch an, jetzt sind wir aber schon beim Schlanksein und beim Gutaussehen. Guckt euch unsere Maßstäbe an, die Welt anlegt. Das Schönheitsideal ist geprägt von Photoshop. Die Leute, wo man sagt, das ist ein Schönheitsideal, die können gar nicht in live so aussehen. Guckt euch die ungeschminkt an, wie eine Schippe Würmer. Photoshop macht alles gerade. Mehr Brust, weniger Bauch. Das geht ganz schnell. Der Effekt heißt Kopierstempel und verflüssigen. Nein, also du kannst unglaublich dran arbeiten. Und das sind die Maßstäbe, die Leute an ihr Leben ansetzen. Ist doch total pervers, oder? Sich selbst lieben bedeutet zu erkennen, wer wir vor Gott sind. Und Gott ist der Einzige, der wirklich genau weiß, wer wir sind, der auch objektiv ist, weil er den ganzen Zusammenhang kennt, der objektive Aussagen über dich treffen kann. Das ist sehr wichtig. Und dann erkennen und dann akzeptieren und Gott dafür danken. Lass dir von Gott zeigen, wer du bist, wie er dich gemacht hat und wie sehr er dich liebt. Der Daniel hat gerade auch schon gesagt. Lass dir von Gott zeigen, wer du bist, warum er dich liebt, was er an dir liebt. Frag mal in einem stillen Moment Gott, was liebst du an mir? Die Antwort wird dich erschüttern. Damit hättest du nicht gerechnet. Ist aber so. Gott hat dich genau so gemacht. Er hat einen Plan. Er hat einen Gesamtplan. Und er hat einen Plan mit deinem Leben, der genau reinpasst. Und du bist optimiert für diese Verwendung sozusagen. Du bist optimiert darauf. Er wollte etwas Besonderes in dir schaffen, etwas Einzigartiges. Und das passt genauso für das, was Gott in dir sieht, was Gott mit dir machen will. Also lebe dein Leben und nicht irgendein anderes. Wir brauchen keine 100 Ferries. Wir brauchen keine 100 Daniels oder Storchs. Wir brauchen genau einen Ferry. Ich kann auch kein guter Daniel sein. Selbst wenn ich mich anstrenge, wäre ich ein mittelmäßiger Daniel. Aber ich bin der Einzige, der ein guter Ferry sein kann. Also lebe dein Leben. Akzeptiere dich. Und all diese Dinge haben auch einen Sinn. Also auch die Schwächen. Als ich noch kein Christ war, ich bin ja lange Zeit ohne den Herrn gegangen, da hatte ich große Probleme damit, dass ich viel rede. Also Leute, die viel reden, mögen die Menschen eigentlich nicht. Die nerven, die ecken irgendwo an, die möchte man nicht um sich haben. Wenn du auf einer Fete bist und sagst, das war ein schönes Gespräch, dann hattest du ein Gespräch mit jemandem, der dir viel zugehört hat, dass du viel reden konntest. Aber Leute, die viel reden, die nerven, die dann auch noch ein bisschen klugscheißen und so, das ist so gar nicht beliebt. Und ich habe das gemerkt, weil ich zum Glück ein, zwei Menschen in meinem Familienkreis hatte, die mir das auch mal gespiegelt haben, die mir das gesagt haben. Und ich habe da echt drunter gelitten. Bestimmt ist ich. Ja, ich habe da ewig drunter gelitten. Das war voll schrecklich, weil ich wollte weniger reden, um die Leute nicht zu nerven. Aber es klappte nicht. Und als ich dann Christ wurde und irgendwann der Herr gesagt hat, mal predige mal was, und ich dann gemerkt habe, oh, das klappt ganz gut, ich kann gut reden, ich habe keine Angst vor Menschen zu reden, dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal gemacht und so. Und irgendwann gab es den Punkt, wo Gott zu mir gesagt hat, hey, guck mal, warum du so gut reden kannst. Als Prediger sollte man das können. Du hast das auch ewig trainiert. Weil wenn du nicht reden kannst, wenn du nicht traust, die Zähne auseinanderzumachen, wenn du Angst vor Menschen hast, ist es als Prediger erstmal schwierig. Ne? Gott hat etwas in mich reingelegt, weil er wusste, was er damit machen will. Und dadurch, dass ich ihm jetzt das hinlege, kann ich wenigstens in der Zeit meines Predigens etwas Effektives mit meinem Reden machen. Wisst ihr? Das ist gut. Auch diese Triebe, wie ich das schon erwähnt habe, wenn die richtig befriedigt sind, sind etwas Heiliges. Auch Schwächen sind etwas Heiliges. Ruh dich nicht auf Schwächen aus. Versuch, dich aber auch nicht zu verbiegen. Leute, die sich verbiegen und etwas jemand anders sein wollen, enden im Burnout. Ich habe das auch schon erlebt. Da war ich jemand, der mit einem Mann zusammengearbeitet hat, der so straight war. Der kam mit 3-4 Stunden Schlaf pro Tag aus. Der hat alles durchstrukturiert. Der brauchte keine Ruhepause. Der hat immer gepowert und war so effektiv dabei. So unglaublich scheiße effektiv. Und mit dem Typen im Team zusammenzuarbeiten, selbst perfektionistisch aufgewachsen, das ist, oh, ich wollte so sein. Ich bin so ein Typ, dachte ich, ich habe genauso gelebt. Und bin voll in Burnout reingeschlittert, weil ich meinem Körper, meiner Seele, meiner Energie nichts gegönnt habe. Und ich musste lernen, dass ich so nicht bin. Ich musste lernen, dass ich Grenzen habe, und ich musste lernen, darin glücklich zu leben. Gott steckt dir einen Acker ab. Und in diesen Grenzen musst du lernen, glücklich zu leben. In den Grenzen deines Feldes. Wenn du irgendwie ein geborener Hauskreisleiter bist, dann sei zufrieden, einen Hauskreis zu leiten. Aber versuch nicht, eine 500-Kopf-Gemeinde zu leiten, um das mal geistlich zu erklären. Also da gehst du unter. Das ist ein Unterschied. Nicht, weil das eine größer ist als das andere, aber du brauchst ganz andere Dinge. Bei dem einen musst du organisieren wie ein Willen, beim anderen sind andere Sachen gefragt. Okay, es gibt aber nicht nur Dinge, die Gott gemacht hat. Also du bist ja so das Produkt deiner Vergangenheit, ne, und deiner Entscheidungen, und da haben einige drauf rumgeritten. Also das war natürlich, Gott hat sich da dann rein investiert, aber auch die Welt hat ihren Teil dazu getan. Der Teufel hat alle Energie da reingesetzt, dich zu dem zu machen, was du jetzt bist. Und auch du hast da intensiv dran mitgearbeitet. Ne? Also täglich versucht die Welt, dich zu verunstalten. Täglich. Und meistens hilft man intensiv mit. Oder? Also ich glaube nicht, dass Gott wollte, dass ich Drogen nehme, dass ich abrutsche, dass ich in Depressionen, in Burnout reinrutsche. Gott wollte das nicht. Das waren meine Entscheidungen. Die Welt hat es mir angeboten. Ich habe irgendwie falsche Entscheidungen getroffen. Aber die Einflüsse der Welt haben im Endeffekt mein Leben pervertiert. Das, was ich jetzt bin, bin ich dadurch, dass ich es Gott hingelegt habe und er macht aus Scheiße Gold. Halleluja. Den Gott liebt. Nee, Den, der Gott liebt, dem dient alles zum Guten. Alles. Gott macht aus Scheiße Gold. Ha, herrlich. Aber sein Wille war es wohl nicht. Also, lass dir von Gott zeigen, wie du sein solltest. Wie du sein könntest. Lass dir mal sein visionäres Bild von dir zeigen. Und dann arbeite daran. Sortier mal mit Gott aus. Hol dir im Notfall Seelsorger dazu, wenn du es nicht selbst hinkriegst. Fiddel mal den Dreck raus und polier mal den Rest. Dann bleibt was richtig Geiles über. Leg ihm dein Leben hin und hol's dir sauber zurück mit Gott. Werde, wie Gott dich plante. Und dann genieß dein Leben. Du bist der beste Du, den es gibt. Die beste Du, den es gibt. Okay, dritter Punkt. Der wird auch ein bisschen kürzer. Das liegt daran, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin nicht so der Hirtentyp, ist also nicht so mein Thema. Ich kann da gar nicht so tief reingehen, weil ich da noch viel dran lernen muss. Meine offizielle Ausrede ist aber die Zeit. Okay, also da die Zeit knapp ist, werde ich das jetzt nur ganz kurz anreißen. Und das ist auch ein viel zu großes Thema, um es wirklich da reinzugehen. Also ich kann das nur andenken, okay. Also einfach aus Zeitgründen jetzt nicht. Das ist auch ein schweres Thema. Das ist auch ein schweres Thema, weil jetzt. Es ist zu wertvoll, um da jetzt drüber zu albern. Ich finde, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ein schweres Thema, weil man kann menschlich nicht jeden Menschen lieben. Das geht einfach nicht. Also das geht nun wirklich nicht. Aber mit Gott ist das möglich. Ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema, liebe deinen Nächsten. Also Jesus. Johannes 3, Vers 16, weil Jesus ist gestorben. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit die Menschen, die er so sehr liebt, gerettet werden. Also Gott liebt die Menschen. Für Christen soll das sogar ein Markenzeichen, die Liebe untereinander soll ein Markenzeichen sein. Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nächstenliebe sollte ein Markenzeichen sein, so wie bei einem Soldaten die Deutschlandfahne auf der Schulter oder auf dem Arm, so sollte bei uns die Liebe auf dem Herzen gebügelt sein, die Liebe untereinander, als Markenzeichen. Und daran muss ich auch alles messen lassen. Selbst so was Kontemplatives, wo ich auf einen Berg der Verklärung gehe, um Zeit in der Gegenwart Gottes einsam zu verbringen, das muss nach draußen gehen. Irgendwann musst du von dem Berg wieder runterkommen, hat auch Jesus gesagt. So, nein, wir bauen hier keine Hütten, wir gehen wieder runter. Diese Liebe muss rausgetragen werden in die Welt. Es ist gut, Gott zu genießen. Es ist gut, sich auch mal zu separieren, sich zurückzuziehen. Aber der Heilige Geist führt uns immer in den Dienst aneinander. Er wird dir dienen und er wird dich in den Dienst an anderen Menschen führen. Es ist schwierig mit der Nächstenliebe. Was mir hier in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext gefällt, ist, ich empfinde, dass diese drei Gebote zusammenhängen. Die muss man im Zusammenhang auch betrachten, im Kontext betrachten. Wenn wir an einem dieser drei Gebote arbeiten, dann werden wir automatisch die anderen mit beeinflussen. Also, wenn wir zum Beispiel Gott lieben, dann heißt es auch, dass wir die Menschen lieben werden. Gott lieben, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihn suchen, dann werden wir unser Herz auf ihn ausrichten und dann wird unser Herz anfangen, in die gleiche Richtung, in dem gleichen Takt zu schlagen wie Gottes Herz. Er wird uns verändern. Die Gegenwart wird uns verändern. Und dann wird dein Herz immer mehr so wie Gottes Herz. Und wenn er ein Herz für Menschen hat, dann wirst du auch ein Herz für Menschen bekommen. Je mehr dein Herz Gottes Herz wird, desto mehr wirst du Menschen lieben. Gottes Freunde sind auch deine Freunde dann. Das wird automatisch passieren. Und dann kann Nächstenliebe eine Anbetung Gottes sein. Weil ich ihn liebe, liebe ich Menschen, weil er sie liebt. So wie das, was meine Frau als wertvoll erachtet, erachte ich als wertvoll, weil sie es tut. Und es fällt mir nicht schwer. Nächstenliebe geht nur, wenn du dich selbst liebst. Also du kannst einen anderen maximal nur so sehr lieben, wie du dich selbst liebst. Wenn du dich selbst verachtet und hasst, dann wirst du es nicht schaffen, auf eine gesunde Art und Weise jemandem einer Liebe entgegenzubringen. Du kannst ihm vielleicht dienen, du kannst ihm Gutes tun, aber es wird dich kaputt machen. Auf eine gesunde Art und Weise geht das nur, wenn du dich selbst annimmst, wenn du dich selbst liebst. Sonst wirst du dich oder andere zerstören. Das ist dann auch total verdreht, das ist dann ungesund. Also lieb dich selbst. Lass dir, so wie ich gesagt habe, lass dir mal von Gott zeigen, wie Gott dich liebt. Frag doch Gott mal, wie er den anderen liebt. Ist das meine? Nee, ich hoffe nicht. Frag doch Gott mal, was sieht er am anderen als besonders schön? Die Antwort wird dich vielleicht auch faszinieren. Gott zeigt dir vielleicht Dinge, die er in jemand anders reingelegt hat, die noch keiner sehen kann, die du nicht siehst. Lass dir doch mal von Gott seine Begeisterung für einen anderen Menschen zeigen und das auch aufs Herz legen. So wie du das für dich tun solltest, so mach das doch mal auch bei anderen. Das hilft. Was sieht Gott in den anderen? Wieso liebt er jemanden? Wieso? Als praktische Grundlage, also Voraussetzung habe ich gesagt, ist erstmal sich selbst lieben. Und ich glaube, dazu muss man sich auch erstmal von Gott lieben lassen, dass er einen liebt. Und dann sollte man sich auf keinen Fall Stress machen, weil fang bei anfangenden Leuten an. Also es gibt Leute, die fallen dir leichter. Versuch da mal die Nächstenliebe dran zu üben. Und dann gibt es Leute, die sind so schwieriger, bis hin zu unglaublich schwierig, je nachdem. Da mache ich es dann so, dass ich sage, okay, den heute 5 Minuten, das sage ich ihm nicht, aber oder ihr, sondern ich sage, okay, wenn ich die Person treffe, dann versuche ich mir 5 Minuten Zeit für sie zu nehmen und danach flüchte ich. Aber einfach, ich versuche mir wenigstens ein bisschen mich dem auszusetzen. So, ich bitte Gott, da auch so eine Schule anzufangen. So, die Leute, die man mag, Level 1, ganz einfach. Wenn du das dann geschafft hast, dann kommt Level 2, Leute, die etwas schwieriger sind. Und wenn du da schon nicht schlecht drin bist, dann steigert Gott das dann so. Level 3, die Terroristen. Aber ey, das kann man lernen. Bitte Gott, lass dich da mal von ihm steigern. Okay? Okay, kurz zusammenfassend zum Schluss. Gott suchen ist das Erste. Richte dein Sein auf dich aus. Such ihn in allem, was du tust und bist. Lass dir dabei helfen. Lass dich vom Heiligen Geist anzünden. Also der kann das. Ich hatte eine Zeit, wo ich echt so lau war. Und wo ich dann gesagt habe, ich konnte, was soll man tun? Da habe ich immer nur gebetet. Jedes Mal, wenn es mir auffiel, bist du lau, habe ich dann gesagt, Gott, bitte, ich will neues Feuer haben. Und das habe ich echt ein paar Tage, immer wieder, 10, 15 Mal pro Tag, immer wieder, wenn es mir in den Sinn kam, gebetet. Und das macht was. Gott, der Heilige Geist, antwortet darauf. Bitte ihn echt um mehr Liebe, um mehr Feuer. Und dann ganz wichtig, lass dich lieben. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 10 und 11. Das ist die wahre Liebe, schreibt Johannes. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat uns seinen Sohn gesandt, damit er von uns unsere Schuld damit er uns von unserer Schuld befreit. Und liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Also das Erste ist, uns von Gott lieben zu lassen. Dass wir uns mit aller unserer Kraft ihm hinhalten und ihn liebe mich Gott. Hast du das schon mal gemacht? Dass du sagst, ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit, die ganzen Störer weg, Frau, Kind, Fernseher, alles weg. Und dann schöne Musik an, am besten noch was Instrumentales, schönes Sofa, was zu trinken, ein paar Salzstangen, legst dich hin und sagst, hey Gott, ich bin jetzt hier und ich genieße einfach eine halbe Stunde in deiner Gegenwart, egal ob ich was spüre oder nicht, und ich lass mich von dir lieben. Gott will dich lieben und er kann das. Und als du einfach sagst, hey, liebe mich. Und vielleicht ist es einfach nur ein ganz entspannter Moment auf dem Sofa. Vielleicht schläfst du sogar ein. Den Sein gibt es daher im Schlaf. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es passiert was in einem. Mach das mal. Das nennt man neu charismatisch Soaking. Und es ist vollkommen in Ordnung. Probier das mal. Soaking. Ja, weil du die Gegenwart Gottes, meine Liebe, aufsaugst wie ein Schwamm. Das ist so, als wenn du eine Gurke bist und in ein Gurkenglas reingeschmissen wirst, dann marinierst du in der Liebe Gottes, also die Gurke dann in den Gewürzen und du veränderst deinen Geschmack, deine Form, dein Aussehen. Und so ist es auch in der Liebe Gottes. Du wirst da mariniert drin. Okay? Okay, ja, so ein schönes Bild, finde ich. So. Also, das Dritte ist, lass das zu einer Kultur werden. Also trifft bewusst Entscheidungen, pflegt Rituale, wie solche Soaking-Zeiten, einmal pro Tag oder sowas. Wie, ich nehme mir 5 Minuten Zeit für den heute ganz besonders. Pflegt solche Rituale und setzt echt alles ein, was ihr tun könnt. Bleibt dran mit dem Genießen Gottes, bleibt dran mit dem Bitten. Und wenn es halt mal nicht klappt und du merkst so, boah, irgendwie kriegst du nicht hin, dann steh einfach auf, bitte nicht ewig um Verzeihung, sondern fang einfach wieder bei Null an, das ist okay. Manchmal, kennt ihr das, dann hast du irgendwie gemerkt, oh Mann, so ein Mist, und dann musst du erstmal die nächsten 4 Wochen, die erste Stunde des Gebets, wenn du überhaupt so weit kommst, erstmal dich um Entschuldigung bitten und fühlst dich so schlecht. Diese Zeit kann man besser nutzen. Sag einmal Entschuldigung, nimm dir es an und dann fang wieder an, okay? Reicht. Amen. Herr, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du echt uns die Schuld genommen hast, dass du uns reingewaschen hast, dass du uns makellos, tadellos und heilig vor Gott hingestellt hast. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast. In unsere Herzen hast du uns deine Liebe ausgegossen. Das ist der Römerbrief ausgegossen worden. Das ist schon passiert. Danke, Herr. Lass die Überhand nehmen. Lass uns und ja, zünd unsere Herzen neu an. Herr, zeig uns, an welchen Stellen Schrauben wir drehen können, um dich mehr zu lieben. Ich will dich mehr lieben. Wir wollen dich mehr lieben. Es fällt so schwer. Bitte hilf uns, das wirklich zu tun. Und bitte, Herr, mach du deinen Teil davon. Mach du die Teile, an denen wir nicht drehen können. Hey, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Herr, bitte, ich bete besonders für jeden hier, dass er in dieser Woche Dinge von dir gezeigt bekommst, die du besonders an ihm und an ihr liebst. Herr, highlighte das. Lass uns selbst dran freuen, was du an uns magst. Hilf uns auszusortieren, was wir irgendwie nicht von dir haben und was eigentlich nicht da reingehört. Und hilf uns bei der nächsten Liebe. Auf der Arbeit. Oh ja, auf der Arbeit. In unserem Alltag. Untereinander. Hilf uns, Herr. Da, wo es echt schwer fällt, da kannst du Liebe geben. Schenk uns echt deinen Blick für die Leute. Segne die Woche. Geh du mit uns in die Woche. Sei du bei denen, die heute nicht hier sein können. Ja, der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht auf euch, sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Möchtest du noch was sagen oder ist jetzt Schluss? Okay.